BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich ausgesprochen, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In der kommenden Woche ist es also soweit. Wenn alles nach den Plänen von Union und SPD geht, bekommen wir einen neuen Bundeskanzler und eine neue Bundesregierung. Mit einigen personellen Überraschungen. Diese habe ich ja im Podcast mit Ulf Poschardt bereits diskutiert. Zeit also für uns, uns den grundlegenden Themen zu widmen, denen sich auch die neue Bundesregierung widmen muss. Letzte Woche ging es um Atomenergie. In dieser Woche wollen wir einen Blick werfen auf das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau. Seit Jahren versprechen uns die Politiker aller Parteien, etwas gegen die überbordende Bürokratie zu tun. Und dies zu Recht, denn die Bürokratiekosten, der Schaden durch Bürokratie ist durchaus erheblich. Das Münchner IFO-Institut beispielsweise schätzt, dass wir pro Kopf im Schnitt 2.449 Euro mehr Wirtschaftsleistung hätten, gäbe es weniger Bürokratie. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 140 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland. Woran liegt es eigentlich, dass wir so viel über Bürokratieabbau sprechen und so wenig Bürokratieabbau machen? Dieser Frage gehen wir in diesem Podcast nach. Ich fand es spannend bei der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon gehört? Der nächste große Sprung in der KI ist da. Die KI-Agenten. Eine Lösung von ServiceNow, der KI-Plattform für Business-Transformation. Und nur ServiceNow bringt die KI-Agenten in jedem Bereich Ihres Unternehmens zum Einsatz. Nicht nur unterstützend, sondern aktiv handelnd. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über die Bereichsgrenzen von IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen. Jederzeit und überall. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können. Mehr Informationen wie immer in den Shownotes.
Die EU ist natürlich mit einer der Hauptverantwortlichen für die Bürokratie hierzulande. Und das hat sogar Ursula von der Leyen erkannt, die bereits vor einiger Zeit versprochen hat, sie würde Bürokratie abbauen.
We have to cut red tape. We will deliver an unprecedented simplification effort. This includes a far-reaching simplification in the fields of sustainable finance reporting, sustainably due diligence and taxonomy. This will be another major step in delivering on our target to reducing EU reporting obligations by 25% for all companies and, as you know, by 35% for SMEs. And we want to go further because reporting is not the only obstacle that is there. There are other types of administrative costs imposed on our industry. Our goal is that by the end of the mandate, we will have made proposals that could save companies over 37 billion euros a year.
So richtig angekommen ist diese Nachricht von Ursula von der Leyen in Brüssel aber wohl nicht, wie wir mal wieder in diesen Tagen erleben durften.
Die EU-Kommission überarbeitet gerade Richtlinie 2014/45 EU. Klingt harmlos, heißt aber:
Die EU plant, dass Gebrauchtwagen ab einem Alter von 10 Jahren jährlich überprüft werden müssen.
Ziel ist es laut der Behörde, die Zahl der Verkehrsunfälle und Unfallopfer zu senken. Studien zeigen, dass ältere Fahrzeuge häufiger in Unfälle verwickelt sind und mehr Schadstoffe ausstoßen.
Das würde rund 46% aller zugelassenen Fahrzeuge betreffen.
Tja. Diese Idee, ältere Autos jährlich kontrollieren zu lassen, unterstreicht wieder mal die Überregulierung der EU. Denn wer fährt alte Autos? Das sind zum einen ältere Menschen und es sind zum anderen jüngere Menschen, Fahranfänger. Beides sind Personengruppen, die bekanntermaßen ein höheres Unfallrisiko mit sich bringen. Darauf weisen auch Experten hin. So zum Beispiel der Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn Steiger Stiftung. Hier in einem Interview mit dem RBB Inforadio.
Das Kernargument für mehr Sicherheit dort ist ja, dass ältere Autos mehr Unfälle haben. Und ehrlich gesagt, also das ist jetzt eine Binsenweisheit, das weiß jeder, dass ältere Autos mehr Unfälle haben, aber nicht, weil sie älter sind, sondern weil die Nutzerstruktur sich ändert. Es kommen also immer jüngere Fahrer und Fahrerinnen auf diese Fahrzeuge, die sind unerfahren, die sind vielleicht heißblütig. Da haben wir mehr Unfälle, aber die kriege ich natürlich nicht dadurch weg, dass ich den öfter zur Hauptuntersuchung schicke. Also greifen wir den Menschen ins Portemonnaie mit einer Sache, die wir überhaupt nicht begründen können. Und das nun wiederum halte ich für sehr kritisch. Denn prinzipiell bin ich natürlich der Meinung, dass 150 Euro im Jahr für mehr Sicherheit gut angelegt werden, wenn es denn so wäre.
Vermutlich geht es der EU ohnehin um etwas anderes. Man will alte Autos unwirtschaftlicher machen, damit man sie aus dem Markt bekommt. Sozial ist das Ganze jedenfalls nicht. Ich finde, es ist typisch und es passt ins Bild. Zwischen 2019 und 2024 hat Brüssel immerhin 13.942 Vorschriften für Unternehmen erlassen. Im Vergleich dazu haben die USA im gleichen Zeitraum lediglich 3.725 Gesetze erlassen und 2.202 sogenannte Resolutionen. Das kann man dem Report des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zur Wettbewerbsfähigkeit der EU aus dem vergangenen September entnehmen. Dabei will ich nicht unterschlagen, dass es auch Stimmen gibt, die ernsthaft behaupten, die EU wäre mit ihrer Regulierung gar nicht so schlimm. So eine Studie der OECD zum Thema mit dem Titel Product Market Regulation Indicators, die, wie immer, auch in den Shownotes verlinkt ist. Alle 5 Jahre erhebt die OECD Daten darüber, wie wettbewerbsfreundlich die Regulierung ihrer Mitgliedstaaten ist. In der letzten Ausgabe sieht man unter anderem dieses. Die USA sind ebenfalls Meister darin, bürokratische Hindernisse ins Getriebe zu streuen. Tatsächlich kommt die OECD zur Schlussfolgerung, dass die EU eine weniger straffe Regulierung hat als die USA. Eine Einschätzung, die dann doch überrascht. Zugleich kann man in der Studie auch einige interessante Daten zu Deutschland entnehmen. Auf den ersten Blick steht Deutschland ganz gut da, mit einer Regulierungsdichte unterhalb des OECD-Durchschnitts. Aber bei anderen Indikatoren sieht man deutlich, was schiefläuft hierzulande. So sind wir beispielsweise, was das Thema der Gründungen betrifft, besonders bürokratisch. Hier haben wir eine der höchsten Anforderungen an Bürokratie von allen untersuchten Staaten. Besonders interessant ist der Subindikator Administrative and Regulatory Burden. Dort schneiden wir besonders schlecht ab. Man sieht vor allem auch, dass wir uns in den letzten Jahren hier deutlich verschlechtert haben und mittlerweile, was das betrifft, zu einem der schlimmsten Länder im Sample der OECD gehören. Ich denke, es lohnt, sich die Situation in Deutschland genauer anzuschauen. Blicken wir genauer nach Deutschland und beginnen wir mit der Problembeschreibung. Bürokratie und eine Verkleinerung des Staates sind schon seit mehreren Jahren in aller Munde. Bürokratieabbau war praktisch in allen Wahlprogrammen der deutschen Parteien ein Versprechen. Wenn Unternehmen gefragt werden, was sie davon abhält zu investieren, rangieren überbordende Bürokratie und Berichtspflichten zusammen mit Arbeitskräftemangel und hohen Energiekosten an erster Stelle. Die Stiftung Marktwirtschaft hat sich das Problem einmal genauer angeschaut. In der, auch in den Shownotes verlinkten Studie, kann man unter anderem Folgendes lesen.
Die bislang beschlossenen Maßnahmen wie die Bürokratieentlastungsgesetze 1 bis 4 und die One-in-One-Out-Regelung haben keine nachhaltigen Fortschritte bewirkt. Gleichzeitig bleibt der Regulierungseifer in Berlin und Brüssel ungebrochen, wie das Lieferkettengesetz, die EU-Taxonomie oder das nicht weniger umstrittene Heizungsgesetz zeigen. Sie alle sind mit einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand für Bürger und Unternehmen verbunden, während Praxistauglichkeit und Verhältnismäßigkeit auf der Strecke bleiben. Abseits dieser prominenten Beispiele kommt die wachsende Regulierungsdichte anhand der mittlerweile mehr als 96.000 allein im Bundesrecht geltenden Einzelnormen aus Gesetzen und Verordnungen zum Ausdruck. Gegenüber dem Jahr 2010, als diese Zahl noch bei rund 80.000 lag, entspricht dies einem Anstieg von rund 20%. Würden Gesetze und Verordnungen der Bundesländer sowie das unmittelbar geltende EU-Recht hinzugerechnet, fiele das Wachstum noch stärker aus. Gerade auf EU-Ebene ist ein deutlicher Anstieg der Regulierungsintensität zu beobachten.
Und diese Bürokratie belastet die Unternehmen immer mehr.
Mit der Zunahme bürokratischer Vorschriften ist ein steigender Erfüllungsaufwand verbunden, von dem die Unternehmen als Normadressaten unmittelbar betroffen sind. Es zeigt sich sowohl hinsichtlich der jährlichen Veränderung des laufenden als auch des einmaligen Erfüllungsaufwands ein Anstieg der Kosten, der durch die Umsetzung rechtlicher und bürokratischer Vorschriften verursacht wird. Dies hat zur Folge, dass ein immer größerer Teil unternehmerischer Ressourcen durch die Erfüllung bürokratischer Anforderungen wie Informations- und Dokumentationspflichten gebunden wird und nicht mehr für unternehmerische Zwecke wie zum Beispiel Investitionen oder Innovationen zur Verfügung steht.
All das kann nicht überraschen. Und der Staat braucht natürlich auch immer mehr Ressourcen, um das Ganze zu überwachen und zu steuern.
So sind Expansionstendenzen der öffentlichen Verwaltung zu beobachten, die seitens der Behörden in den meisten Fällen mit vermeintlichen neuen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern oder einer Zunahme regulatorischer Anforderungen begründet werden. Gleichzeitig wird ein sich selbst verstärkender Kreislauf in Gang gesetzt, der nicht zuletzt aus dem Interesse der öffentlichen Verwaltung an einer kontinuierlichen Ausweitung des eigenen Budgets bzw. Aufgabenbereichs resultiert. Neue oder zusätzliche Regulierung dient in vielen Fällen als willkommene Rechtfertigung für einen steigenden Personalbedarf. Umgekehrt ist das Interesse der öffentlichen Hand an wirkungsvollen Deregulierungs- oder Entbürokratisierungsmaßnahmen, die im Zweifelsfall auch das eigene Budget, den eigenen Personalhaushalt oder die eigenen Zuständigkeitsbereiche betreffen, vergleichsweise gering. Die Folge ist ein auf längere Sicht stetiges Wachstum des staatlichen Verwaltungsapparates.
Und dieses Wachstum ist sehr deutlich zu sehen.
Dieses Wachstum spiegelt sich insbesondere in einem Trend zur Stellenmehrung wider, der im gesamten öffentlichen Dienst auf allen föderalen Ebenen zu beobachten ist. Vor allem seit dem Jahr 2015 ist in den Bundesministerien inklusive Bundeskanzleramt ein deutlicher Personalzuwachs von mehr als 30% auf insgesamt knapp 30.000 Beschäftigte zu verzeichnen. Zuvor verblieb die Zahl der Beschäftigten für mehr als 10 Jahre etwa auf demselben Niveau. Die Entwicklung der Planstellen für Beamte in den Bundesministerien inklusive Bundeskanzleramt zeigt insbesondere seit dem Jahr 2015 einen auffälligen Anstieg. Lag die Zahl der Planstellen bis dahin noch bei rund 15.000 und war zuvor über viele Jahre nahezu konstant geblieben, stieg sie bis zum Jahr 2024 auf über 22.000 an. Dies entspricht einem Zuwachs von insgesamt etwas mehr als 7.000 Stellen bzw. 47%.
Besonders ärgerlich aus Sicht von Bürgern und Steuerzahler muss sein, dass vor allem die Stellen am schnellsten wachsen, die am teuersten sind.
In allen drei Besoldungsgruppen ergibt sich eine absolute Zunahme um annähernd 6.150 Planstellen von ca. 11.800 im Jahr 2013 auf fast 18.000 im Jahr 2024. Dies entspricht einem Anstieg von 52%. Erst am aktuellen Rand kommt der Stellenzuwachs in den betrachteten Gruppen zum Stillstand. Daraus folgt, dass der eingangs beschriebene Stellenzuwachs in Höhe von rund 7.000 Stellen seit dem Jahr 2013 über alle Bundesministerien hinweg nahezu vollständig auf einen massiven und überproportionalen Stellenzuwachs in den höheren Besoldungsgruppen zurückzuführen ist.
Dasselbe gilt auch für andere Bereiche der Staatsverwaltung.
Die Stellenmehrung ist kein alleiniges Phänomen der Bundesministerien, sondern lässt sich auch bei anderen Behörden beobachten. Im konkreten Fall kann dies am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit gezeigt werden. Während sich die Zahl der Arbeitslosen seit 2005 von rund 5 Millionen auf etwa 2,5 Millionen halbiert hat, ist die Zahl der Beschäftigten bei der Bundesanstalt in Vollzeitäquivalenten im gleichen Zeitraum um 20% auf zuletzt über 100.000 angewachsen. Dementsprechend hat sich auch die Anzahl der gemeldeten Arbeitslosen pro Beschäftigten der BA im gleichen Zeitraum mehr als halbiert. Dabei zeigt sich allerdings, dass diese Verbesserung des Betreuungsverhältnisses unter der Annahme, dass seit dem Jahr 2005 auf einen Stellenzuwachs bei der Bundesanstalt verzichtet worden wäre, nur unwesentlich schwächer ausgefallen wäre. Der im Zeitverlauf gestiegene Personalbedarf wird mit immer neuen gesetzlichen Vorgaben, Aufgabenfeldern und Sondereffekten wie zum Beispiel der Corona-Pandemie begründet.
In Summe kann man festhalten, es ist höchste Zeit, umzusteuern. Denn abgesehen von den enormen Kosten können wir es uns mit Blick auf die demografische Entwicklung gar nicht leisten, dass immer mehr Menschen beim Staat arbeiten. Noch schwerer liegt zweifellos der Schaden in der Wirtschaft. Unzählige Studien gibt es dazu, unter anderem vom IFO-Institut. In dem Beitrag Kosten der Bürokratie, Reformen dringend geboten, ebenfalls verlinkt, wird die Wirkung von Bürokratie auf die Wirtschaft vorgerechnet. Das Kernergebnis ist ernüchternd.
Hätte Deutschland im Jahr 2015 einen grundlegenden Bürokratieabbau umgesetzt, wäre das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im ersten Jahr nach der Reform um 673 Euro gestiegen. Dieser Effekt hätte sich bis zum Jahr 2022 auf insgesamt 2.449 Euro zusätzliches BIP pro Kopf erhöht. Im Durchschnitt würde dies über den gesamten Zeitraum von 2015 bis 2022 einem zusätzlichen realen BIP pro Kopf von jährlich 1.766 Euro entsprechen. Insgesamt belaufen sich die Bürokratiekosten in Form von entgangener Wirtschaftsleistung für Deutschland auf rund 146 Milliarden Euro pro Jahr. Bestehende Schätzungen des Normenkontrollrats zum Erfüllungsaufwand beziffern die direkten Bürokratiekosten auf 65 Milliarden Euro. Weil in dieser Studie auch die indirekten volkswirtschaftlichen Kosten durch Bürokratie berücksichtigt werden, fallen die Gesamtkosten der Bürokratie mehr als doppelt so hoch aus als die direkten Bürokratiekosten.
Ich wiederhole es noch einmal. 2.449 Euro mehr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das entspricht rund 5%. Nicht schlecht. 146 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung, das würde auch mehr Steuereinnahmen bedeuten. Woran liegt es denn, dass wir so große Potenziale haben? Die IFO-Forscher liefern ein Beispiel.
Um diesen Effekt auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu erreichen, bedürfte es einer Verringerung des Bürokratieaufwandes in Deutschland auf das Niveau Schwedens zum Vergleich. In Deutschland ist der Erfüllungsaufwand pro Jahr für Steuererklärungen fast doppelt so hoch wie in Schweden. In Deutschland sind es 218 Stunden, in Schweden 122 Stunden. In Deutschland sind 6 bürokratische Vorgänge nötig, beziehungsweise 52 Stunden, um Immobilieneigentum anzumelden, während in Schweden nur ein Vorgang genügt, beziehungsweise 7 Stunden.
Es ist also ganz offensichtlich ein No-Brainer, keine besonders schwere Erkenntnis. Und da fragt man sich natürlich, warum macht die Politik denn nichts dagegen? Und vor allem, wie sollte man es denn angehen? Sicherlich ist ein Hebel, dass der Staat endlich selbst digitaler wird.
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kann eine wichtige Rolle zur Verringerung des bürokratischen Aufwands bei bestehender Regulierungsdichte spielen. Darauf deutet die Entwicklung des Bürokratiekostenindex hin, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird. Er misst den für Unternehmen anfallenden direkten Aufwand durch klassischen Papierkram, wie zum Beispiel das Stellen von Anträgen oder das Erbringen von Nachweisdokumenten. Demnach sanken die direkten Bürokratiekosten der Wirtschaft seit 2012 um etwa 5 Indexpunkte. Auffällig ist das abrupte Absinken der Bürokratiekosten an manchen Zeitpunkten. Das Statistische Bundesamt argumentiert hier, dass der Beschluss von Verbesserungen in der digitalen Verwaltung zu einem Absinken der Bürokratiekosten geführt hat. Zu diesen Beschlüssen zählen beispielsweise die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder die Einführung der elektronischen Rechnungspflicht im Business-to-Business-Bereich.
Würde man das konsequenter machen, ergäbe es durchaus einen Effekt.
Eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kann dazu beitragen, den Bürokratieaufwand und die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Kosten zu senken. Allerdings ergeben die Schätzungen auch, dass der Effekt eines grundlegenden Bürokratieabbaus auf die Wirtschaftsleistung doppelt so groß ist wie der eines Digitalisierungsschubs.
Wir sehen also, Digitalisierung alleine genügt nicht. Brauchen wir also doch die Kettensäge?
Angesichts dieser Ergebnisse sollte die Politik einen Fokus auf einen umfassenden Bürokratieabbau legen. Zwar erfordert das Aufschließen zu Ländern mit niedriger Bürokratielast eine große Reform, doch der daraus zu erwartende Nutzen dürfte den Aufwand mehr als rechtfertigen. Um von den Vorteilen einer schlanken Bürokratie zu profitieren, bedarf es einer zweigleisigen Strategie. Zum einen muss Bürokratie grundlegend verschlankt und effizienter gestaltet werden. Zum zweiten müssen unverzichtbare bürokratische Prozesse vereinfacht und vollständig digitalisiert werden. Angesichts des demografischen Wandels und der damit verbundenen Arbeitskräfteknappheit gewinnt die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen an Dringlichkeit. Personal, das in der Bearbeitung von Verwaltungsprozessen gebunden ist, steht der Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung.
Was zur naheliegenden Frage führt, weshalb denn nichts passiert? Professorin Sarah Necker wirft die Frage in einem anderen Beitrag des IFO-Instituts, ebenfalls verlinkt, auf.
Es stellt sich also die Frage, warum die Bürokratie nicht schon längst abgebaut ist oder zumindest die kontinuierliche Zunahme gestoppt wurde. Eine mögliche Erklärung ist, dass Bürokratie und Regulierung auf neue staatliche Aufgaben und die zunehmende Komplexität gesellschaftlicher Probleme zurückzuführen sind. In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche gesellschaftliche Herausforderungen wie der Klimawandel, die Digitalisierung, die Globalisierung und soziale Ungleichheiten verstärkt in den Fokus gerückt. WählerInnen fordern die Lösung dieser Probleme und die Politik möchte darauf reagieren. Es gibt also gute Gründe für Regulierung. Da aber der Frust über die wachsende Bürokratie allgegenwärtig ist, ist davon auszugehen, dass der kontinuierliche Anstieg von Regulierung und Bürokratie nicht allein durch sachliche Notwendigkeiten erklärt werden kann.
Fein. Und woran liegt es nun?
Eine nähere Betrachtung des politischen Entscheidungsprozesses liefert Einsichten, wie es zu Bürokratie und Überregulierung kommt. Zur Entstehung tragen alle im Prozess beteiligten Akteure bei: PolitikerInnen, WählerInnen, Verwaltungsmitarbeitende und Interessengruppen. PolitikerInnen haben im Wettbewerb um Wählerstimmen einen Anreiz, neue Politikinstrumente einzuführen, um ihre Reaktionsfähigkeit auf gesellschaftliche Probleme und Forderungen zu demonstrieren, unabhängig davon, ob dies sinnvoll ist. WählerInnen fordern politische Aktivität, ohne zu berücksichtigen, welchen tatsächlichen Nutzen Maßnahmen haben und welche Kosten für Unternehmen, Gesellschaft oder die Verwaltung damit verbunden sind. So werden auch Maßnahmen umgesetzt, die nur den Anschein erwecken, ein Problem zu lösen. Entgegen dem Weberschen Ideal einer rationalen und effizienten Bürokratie trägt auch die Verwaltung zur Entstehung von Komplexität bei. Da PolitikerInnen die tatsächlichen Kosten und den Nutzen von Gesetzesentwürfen oft nur schwer beurteilen können, können Verwaltungsmitarbeitende Vorschläge machen, die auch der eigenen Position dienen. Auch Unternehmen verursachen Bürokratie und Regulierung. Sie nehmen im Rahmen von Rent-Seeking-Aktivitäten auf den politischen Prozess Einfluss, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Für sie ist es vorteilhaft, wenn Regulierung den Wettbewerb einschränkt, etwa durch das Erschweren des Marktzugangs für neue Mitbewerber. Es gibt also starke Kräfte aller am politischen Prozess beteiligten Akteure, die daraus entstehen, dass die gesellschaftlichen Kosten des Handelns nur unzureichend berücksichtigt werden.
Das klingt dann doch noch sehr nach Kettensäge.
Anstatt radikaler Lösungen braucht es eher Veränderungen, die die Ursachen des Problems an der Wurzel packen. Da Überregulierung und Bürokratie zumindest teilweise aus der gesellschaftlichen Nachfrage nach politischen Lösungen resultieren, bedarf es eines Umdenkens. Der Staat kann und sollte nicht jedes Problem lösen. Die von einigen Parteien vorgeschlagenen Abschaffungen von Gesetzen gehen in diese Richtung. Eine fundierte Debatte über die Vor- und Nachteile von Vorhaben kann dazu beitragen, ein realistisches Verständnis für die Grenzen staatlicher Eingriffe zu schaffen und angemessene Erwartungen an die Wirksamkeit von Regulierungen zu entwickeln.
Doch wie konkret sollte man das machen? Um das besser zu verstehen, habe ich mich mit Frau Professorin Sarah Necker verabredet, um genau das besser zu verstehen.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vernta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vernta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen.
Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/bto. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Sarah Necker komme, noch folgender Hinweis. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abonnement haben, dann finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven zurzeit ein Handelsblatt Plus Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie auch in den Shownotes. Doch nun zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Sarah Necker.
Professor Dr. Sarah Necker leitet das Ludwig-Erhard-IFO-Zentrum für soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie studierte Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg und der Universität Stellenbosch in Südafrika. Danach war sie unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Walter-Eucken-Institut sowie an den Universitäten Freiburg und Heidelberg. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung vor allem mit Fragen der Verhaltensökonomik, der Steuerpolitik und der Rolle von Institutionen.
Sehr geehrte Frau Professorin Necker, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie beschäftigen sich mit Bürokratie und wir haben es jetzt gerade im Wahlkampf erlebt, wir haben es davor erlebt, alle versprechen den Bürokratieabbau. Und die erste Frage, die ich eigentlich so habe, ist so, wie schlimm ist es eigentlich mit der Bürokratie? Ist das so ein Thema, was vielleicht populär ist, aber gar nicht so ernsthaft, oder ist das wirklich ein Problem, was wir haben?
Sie haben gerade schon eine wichtige Dimension angesprochen und das ist die Wahrnehmung. Also Sie haben ja schon beschrieben, die Wahrnehmung in Deutschland, in anderen demokratischen Ländern ist so, Bürokratie ist ein riesiges Problem. Das ist auch wissenschaftlich untersucht worden und dort zeigt sich in Umfragen, Unternehmensentscheider, Ökonomen, Bürger sehen das alle als riesiges Problem da. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern übersetzt sich das auch in objektive Daten? Und Bürokratie ist schwer zu messen. Also irgendwie muss man sich natürlich erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was ist Bürokratie eigentlich? Es gibt verschiedene Ansätze, das zu messen. Ein möglicher Ansatz ist, dass man sich anschaut, wie sieht eigentlich das Regelwerk aus, unsere Gesetze. Und das kann man vermessen, das kann man einfach durchzählen. Wie haben sich die Gesetze verändert in den letzten Jahrzehnten? Und da zeigt sich beispielsweise, zwischen 2010 und 2024 sind durchschnittlich im Jahr die Gesetze um 4% gestiegen. Man kann das auch ein bisschen komplexer machen mit Text- und Netzwerkanalyse, wenn man sich anschaut, wie hängen die Gesetze zusammen. Auch da sieht man, da gibt es einen immensen Anstieg seit 1994 beispielsweise. Das 1,5-fache ist die Komplexität gestiegen. Und in Deutschland ist das insbesondere auf die stärkere Vernetzung zwischen Gesetzen zurückzuführen. Also das ist so das Regelwerk. Auf der anderen Seite gibt es Berechnungen der direkten Belastung, die von diesen Gesetzen ausgehen. Das macht in Deutschland der Normkontrollrat. Der berechnet auf der einen Seite Bürokratiekosten und auf der anderen Seite Erfüllungsaufwand. Bürokratiekosten sind die Informationspflichten, die für Unternehmen entstehen. Und Erfüllungsaufwand ist ein bisschen breiter definiert. Da geht es auch um die Kosten, die Verwaltung und Bürger entstehen. Die gehen insofern also darüber hinaus. Das hat man jetzt berechnet seit mehr als 10 Jahren und dort zeigt sich ein ganz klarer Aufwärtstrend, insbesondere seit 2021. Allerdings gab es zuletzt auch so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung. Damit brüstet man sich in der Politik. Die Bürokratiekosten sind sogar leicht gesunken. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, diese Vermessungen sind sehr unvollständig. Also da werden beispielsweise nur Bundesgesetzgebung berücksichtigt und viele Sachen, zum Beispiel Einmalkosten, gehen dort gar nicht hinein. Insofern muss man bei diesen Zahlen eben einfach auch ein bisschen aufpassen.
Ja, also ich halte mal fest. Also erstens, die Gesetze sind stark gestiegen, Gesetze sind komplizierter geworden. Allein das schon sorgt für mehr Bürokratie der Verwaltung. Was müssen irgendwelche Beamten wahrscheinlich umsetzen und überwachen. Und natürlich bei den betroffenen Bürgern wird natürlich auch mehr Aufwand, bedingt das auch. Und dann gibt es ja immer die Bemühungen, das auch zu quantifizieren. Und da heißt es ja im Prinzip, eine immer größere Anzahl der Mitarbeiter der Firma beschäftigen sich damit. Kann man das dann irgendwie beziffern?
Auch das wird versucht zu schätzen. Es ist natürlich deutlich schwieriger, über diese Lohnkosten beispielsweise, die mit der Umsetzung von Gesetzen verbunden sind. Also das kann man noch machen. Man kann in den Unternehmen schauen, wie viele Stunden werden dafür aufgewendet, ein bestimmtes Gesetz umzusetzen. Das ist also Teil des Erfüllungsaufwandes. Aber was dabei nicht berücksichtigt ist, sind die Wohlfahrtseffekte, weil die Regularien führen ja dazu, dass Unternehmen andere Entscheidungen treffen, die für sie vielleicht nicht ganz optimal sind. Sie müssen zusätzliche Investitionen tätigen, Gewinne gehen verloren und so weiter. Und das ist eben bei diesen Messungen nicht berücksichtigt. Ökonomen versuchen das auch zu schätzen. Das IFO-Institut beispielsweise hat ja kürzlich eine Studie dazu rausgegeben und da kam dabei raus, dass pro Jahr 146 Milliarden Euro an Kosten durch die Bürokratie entstehen.
Da würde ich mal ganz kurz nachfragen, kann man das eigentlich so sagen? Weil das eine ist ja, also jetzt laienhaft, die Politik möchte ja mit den Gesetzen was bewirken. Das heißt, wenn jetzt eine Firma anders investiert aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe, dann ist es im Prinzip eine Steuerungswirkung der Politik. Dann könnte man ja auch sagen, ja, das ist ja so gewollt. Das sind eigentlich keine Kosten, sondern es ist halt so gewollt. Nach dem Motto, man, Gottes Willen, ich will den Staat nicht in Schutz nehmen. Aber ich würde sagen, okay, es gibt wahrscheinlich einen Teil der Kosten. Das sind ja beabsichtigte Kosten. Da würde ich vielleicht sogar sagen, es sind jetzt nicht die Bürokratiekosten, sondern es sind Kosten von politischen Rahmensetzungen, staatliche Steuern. Und dann gibt es ja die Kosten, die entstehen durch das Formulare ausfüllen, wir gehen mal ganz einfach, Reportpflichten und so weiter. Ist es eigentlich zulässig, es in einen Topf zu werfen, oder sollte man sich versuchen zu trennen? Also kann man nicht sagen, die 146 Milliarden, die gerade gesagt, das ist ein Teil davon, ist eigentlich anführungsstrichen berechtigt, weil politisch gewollt, und eins ist zu sagen, Kollateralschaden aufgrund des Prozesses, den die Politik wählt, um die Ziele zu erreichen.
Das muss man auf jeden Fall so machen, weil Sie haben natürlich völlig recht. Die politischen Institutionen in Deutschland sind eine riesige Stärke des Landes. Wir haben einen sehr sicheren Rechtsrahmen und Rechtssicherheit führt dazu, dass überhaupt Investitionen beispielsweise erstmal stattfinden, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Investitionen, die getätigt werden, auch wirklich zuverlässig durchgeführt werden können. Also insofern sieht man da so ein bisschen eine Zweispaltung. Zum Beispiel hat das IFO Ökonomen befragt und dort sieht man, auf der einen Seite werden politische Institutionen als die größte Stärke gesehen, auf der anderen Seite aber eben auch als größte Schwäche, wenn man dann halt über die Bürokratie redet. Und insofern ist so ein bisschen zu trennen, zum einen halt einfach das Funktionieren des Staates, so ganz fundamental. Es werden Regeln geschaffen, die werden dann auch wirklich implementiert. Der Prozess, mit dem Politiker gewählt werden, der ist zuverlässig. Also so ganz fundamentale Sachen, die funktionieren in Deutschland sehr gut. Also auch im Vergleich zu anderen sehr entwickelten Ländern ist Deutschland dort sehr weit vorne. Aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, schießt es ja über das Ziel offensichtlich hinweg, indem halt auch aus dem politischen Prozess heraus viele Regeln entstehen, die nur bestimmten Gruppen nützen. Also es gibt ja viele verschiedene Akteure, die am politischen Prozess beteiligt sind. Politiker natürlich, Verwaltung, Interessengruppen, Bürger als Wähler. Hier zeigt sich, die berücksichtigen nicht immer die gesamtgesellschaftlichen Kosten ihres Handelns. Also beispielsweise möchte die Politik vielleicht irgendwelche Schutzinteressen durchsetzen, die einer bestimmten Gruppe zugutekommen, berücksichtigen aber dabei halt eben nicht, welche Kosten damit für die Gesamtgesellschaft entstehen.
Wenn Sie jetzt mir sagen, die Gesetze sind so stark gewachsen. Sie haben ja zwei Dinge gesagt. Sie haben gesagt, der Gesetzumfang ist gewachsen und die Komplexität ist gewachsen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Kann man dann eigentlich sagen, dass die Politik es gar nicht ernst meint mit dem Bürokratieabbau? Weil wenn ich jetzt Ihnen folge, würde ich doch sagen, wenn ich Bürokratie abbauen will, muss ich eigentlich Regelungskomplexität und Regelungsumfang reduzieren.
Ich glaube, man muss an erster Stelle festhalten, wir haben natürlich auch zunehmend neue Themen bekommen, neue Problemstellungen, Klimawandel, Digitalisierung und so weiter. Da braucht es vielleicht einfach neue Gesetzgebung, könnte man ja argumentieren. Und natürlich hat auch die Komplexität unserer Zusammenhänge zugenommen. Also insofern, die Komplexität ist natürlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass eben unsere Gesellschaft immer komplexer wird. Aber natürlich ist es schon so, dass es hier so ein Überschießen gibt, dass Politiker vielleicht auch Interessen bedienen wollen, die sie gar nicht bedienen können. Also beispielsweise Menschenrechte, das Lieferkettengesetz. Dort möchte man ein Problem lösen, was ja auch völlig berechtigt ist. Andererseits ist doch sehr stark fraglich, inwiefern dieses Gesetz wirklich zu einer Lösung des Problems führt.
Ja, generell meine Frage wäre sowieso, ich meine eigentlich, wenn Sie jetzt sich mit Bürokratie beschäftigen, eigentlich beschäftigen Sie sich ja mit Komplexität. Und ich muss dazu sagen, okay, das Studium ist lange her. Wir haben damals in den 80er Jahren bereits so Stafford Beer gehabt, komplexe Systeme und diese ganzen Sachen. Mein Takeaway war so ein bisschen, man kann komplexe Systeme eigentlich nicht steuern. Also wer glaubt, sowas steuern zu können, muss scheitern. Also wäre es nicht die, wer sich gerade, die Welt ist komplexer geworden. Fein, das ist immer so, muss ich zugeben, das höre ich in Talkshows immer von Politikern, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Keine Kritik ist an Ihnen, sondern also natürlich ist die Welt irgendwie komplex, aber ich meine, die Antwort darauf muss doch eigentlich sein, Komplexität rauszunehmen, statt Komplexität zu addieren.
Ja, das stimmt. Also die Komplexität entsteht ja eben aus diesem gesellschaftlichen Anspruch, Probleme zu lösen. Ich stimme Ihnen völlig zu, da braucht es einen Mentalitätswandel. Also dahinter steht ja so ein bisschen der Anspruch, der Staat kann alle Probleme lösen. Das ist natürlich nicht so. Und insofern müsste man sich dort ehrlich machen und eben erkennen, es gibt vielleicht viele Probleme, die gehören gar nicht auf die politische Ebene, sondern es gibt Risiken, die müssen wir einfach eingehen. Die machen uns vielleicht auch resilienter, wenn wir die eingehen. Wir müssen die Eigenverantwortung dort wieder mehr stärken.
Jetzt haben wir ja über Politik gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal auf die Verwaltung auch nochmal. Also ich habe mal, aber Parkinson's Law ist es doch, glaube ich, nach dem Motto, eine Verwaltung sorgt dafür, dass sie selber wächst, weil sie sich mehr Aufgaben sucht. Also kann derjenige befördert werden. Ich habe mehr Untergebene, dann werde ich befördert. Meine, ist es nicht auch ein Thema? Ich meine, wir haben ja seit Jahren, das können Sie wahrscheinlich auch gleich so bezahlen und überbauen, wenn Sie es zufällig griffbereit haben, wir haben ja seit Jahren ein Anwachsen der öffentlichen Verwaltung. Es würden einige sagen, verglichen mit anderen Ländern haben wir wenig öffentliche Verwaltung. Inwiefern ist es denn auch die Bürokratie, die selber dafür sorgt, dass mehr Bürokratie entsteht?
Die Bürokratie selbst ist natürlich auch eine Ursache für Bürokratie, weil die Verwaltungsmitarbeiter sind ja einer der verschiedenen politischen Akteure, die dazu beitragen. Die haben, wie Sie gerade gesagt haben, auch Eigeninteressen. Die wollen vielleicht ihre Macht ausweiten oder haben eigene politische Interessen, die sie durchsetzen wollen. Also ist in dem Zusammenhang immer interessant Max Weber, der sich auch mit der Bürokratie beschäftigt hat und der die Vorstellung hatte, dass Bürokratie etwas Regelorientiertes ist, was Willkür ausschließt. Also insofern ja eigentlich ein sehr sinnvolles Ziel. Aber in der praktischen Realität kann es eben dazu kommen, dass das so nicht stattfindet, sondern dass Verwaltung eben eigene Interessen verfolgt. Ein Problem dabei ist ja die Interaktion zwischen Politik und Verwaltung. Denn Komplexität, könnte man sagen, hat für die Politik auch einen gewissen Nutzen, weil sie führt auch dazu, dass die Verwaltung überfordert ist und dementsprechend gar nicht mehr so stark beobachtbar ist, machen die Gesetze eigentlich das, was sie tun sollten. Insofern könnte man meinen, dass beide Akteure, sowohl die Verwaltungsmitarbeitenden als auch die Politiker, ein Interesse haben, Komplexität zu erzeugen, weil dann eben gar nicht mehr so klar ist, was eigentlich gemacht wird.
Ja gut, aber wenn das in der Aussage so stimmt, dann ist doch Bürokratieabbau überhaupt nicht zu erwarten. Da wird es zwar mal wieder plakatiert werden, aber wir haben ein System, was im Prinzip selbst zu einer immer mehr Wucherung von Bürokratie und staatlichen Eingriffen und so weiter führt.
Bürokratieabbau ist natürlich schwierig. Das sieht man ja auch an der Historie des Bürokratieabbaus. Also wir beschäftigen uns ja jetzt nicht das erste Mal damit, sondern das ist mindestens seit 20 Jahren ein Problem. Vor ungefähr 20 Jahren wurde der Normkontrollrat in Deutschland geschaffen, der ja eben die Funktion hat, bessere Informationen über Bürokratie und ihren Effekten zu generieren. Insofern, es gibt schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten die Überlegung, dass man Bürokratie abbauen müsste, aber es kommt nicht dazu. Also verschiedene Ansätze. Man hat eine Bürokratiebremse beispielsweise eingeführt, die ja offensichtlich auch nicht effektiv war. Und das liegt unter anderem daran, dass die Informationslage auch einfach so schlecht ist. Also es ist, wie wir anfangs gesagt haben, einfach schwer zu vermessen, wie groß ist das Problem. Und dann auf der anderen Seite natürlich für den Bürger auch schwer zu beobachten. Also mittlerweile wird das in den Gesetzesvorhaben zwar schon geschätzt, aber das geht sehr selten in die politische Debatte ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine stärkere Diskussion dieser Kosten im Gesetzgebungsprozess vielleicht auch dazu führen würde, dass weniger Bürokratie entsteht.
Ja gut, aber die Frage ist, wer rechnet die Kosten aus? Das müsste der Bundesrechnungshof quasi, bevor ein Gesetz kommt, schon mal durchrechnen? Oder wie würde man sich das vorstellen?
Also aktuell berechnet das der Normenkontrollrat. Das ist ein unabhängiges Gremium.
Ich habe von Normenkontrollrat schon mal was gehört, aber ich habe noch nie gehört in irgendeiner Talkshow, dass gesagt wurde, übrigens die Kosten dieses Gesetzes, lieber Herr XY, liegen bei 98 Millionen oder 150 Millionen Euro. Das habe ich noch nie gehört.
Genau, das wäre natürlich interessant, wenn das mal so laufen würde, weil aktuell ist es halt so im Gesetzgebungsprozess, die Ministerien berechnen diese Bürokratiekosten, berichten die dann an den Normenkontrollrat. Der Normenkontrollrat prüft zum einen, ob diese Kosten richtig berechnet wurden und zum anderen aber auch, ob es bessere Alternativen geben könnte. Und das geht insofern in den Gesetzgebungsprozess ein. Aber Sie haben recht, in der öffentlichen Debatte kommt da nicht so viel davon an. Insofern wäre das vielleicht ein wichtiger Schritt, wenn die Öffentlichkeit mehr mit darüber diskutieren würde, welche Kosten dort entstehen. Wobei man sagen muss, auch diese Kosten, die dort eingehen, eben unvollständig sind. Also da wäre halt auch ein wichtiger Schritt, dass man dort versucht, bessere Kosten abzuschätzen. Was das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ja angefangen hat, ist, sogenannte Praxischecks einzuführen. Da setzen sich dann Betroffene zusammen, Experten, Behörden und überlegen zusammen, welche Auswirkungen können denn solche Gesetze haben. Und das wird aktuell ex post durchgeführt, also wenn das Gesetz bereits besteht. Da geht es dann halt eher um Bürokratieabbau. Aber man könnte das natürlich auch im Vorfeld schon machen, dass man sich überlegt, wer ist denn jetzt eigentlich wie mit welchen Kosten betroffen. Und das könnte dann auch in die öffentliche Debatte eingehen.
Müsste eingehen. Ich bin immer ein großer Fan von diesem Preisschild. Jetzt haben wir gerade über die Ursachen gesprochen. Wir haben noch einen Aspekt noch nicht beleuchtet, nämlich die Rolle der EU. Weil wir haben ja immer wieder die Aussage, auch in aktuellen, jetzt auch im Wahlkampf noch, dem Motto, ja, aber eigentlich ist ja die EU dran schuld. Die EU macht Lieferkettengesetz, die EU macht Klimapolitik und die ganze Sache. Kann man irgendwie sagen, okay, welcher Anteil ist jetzt homemade, welcher Anteil ist EU? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, es gibt so Schätzungen, beispielsweise vor vielen Jahrzehnten wurde mal geschätzt, dass 80% der Gesetzgebung aus der EU kommen. Der Normenkontrollrat sagt, dass 70% der Belastungen aus der EU kommen und nur 20% der Entlastungen. Also es ist natürlich ein deutlicher Bestandteil unserer Bürokratie, das muss man ganz klar sagen. Dort sind die Anreize ähnlich wie bei uns gelagert. Man versucht halt bestimmte Interessen zu erfüllen. Insofern, ich glaube, die Lösung auf EU-Ebene sollten ähnlich sein wie auf nationaler Ebene. Und zudem, also wenn man mal insgesamt so in föderalen Ordnungen denkt, ist es natürlich einfach auch wichtig, dass die Kompetenzen klar zugeteilt sind. Dass es nicht allzu viele Akteure gibt, die sich mit dem Gleichen beschäftigen und am Ende ist gar nicht mehr zuordnenbar, wer war jetzt eigentlich dafür schuld.
Und das ist wahrscheinlich auch noch dazu der Fall. Oder wir haben den Fall, dass die Politiker Dinge steuern wollen, die sie eigentlich gar nicht steuern können. Wir haben eine Verwaltung, die ein Eigeninteresse hat am Wachstum und an Komplexität und die quasi im Team mit der Politik dafür sorgt, dass die Komplexität so hoch ist, dass die Transparenz gegeben ist und man machen kann, was man will. Das haben wir jetzt rein, das ist dinnerdeutsches Spiel. Und dann haben wir noch die auf der EU-Ebene, wo ich sogar bei der EU jetzt noch sagen würde, verschärfen kommt noch hinzu, dass die EU ja selber auch sehr bürgerfern ist. Da gibt es zwar das Europaparlament, aber sonst sind es ja überwiegend Kommissare mit irgendwie ernannt, Prozesse. Ich will jetzt nicht sagen, nicht demokratisch legitimiert, aber schon so eine andere, ist es nicht so nah an dem Bürgervotum, wie das jetzt in Deutschland ist, die auch noch Interesse hat als Eigenwachstum. Also sind wir quasi doomed dahingehend, dass quasi wir drei Ebenen haben, die zwar hier und da Bürokratieabbau versprechen, wie Frau von der Leyen jetzt auch kürzlich, aber eigentlich inhärent sich selbst definieren durch einen Zuwachs an Bürokratie.
Also eine Sache ist in dem Zusammenhang noch wichtig, und zwar die EU beschließt Gesetze, macht Vorhaben und das Ganze muss natürlich noch überführt werden in nationale Gesetzgebung. Und was dabei stattfindet, ist sogenanntes Goldplating. Man vergoldet sich die Gesetzgebung noch, indem man sie noch umfangreicher ausgestaltet, als die EU sie eigentlich vorgegeben hat.
Aber ich glaube, das machen nur wir, oder? Ich glaube, das machen nur die Deutschen, oder?
Ich glaube, das machen nicht nur wir, aber die Deutschen sind auf jeden Fall berühmt dafür. Insofern kann man jetzt nicht alles abschieben auf die EU. Und Sie haben mich gefragt nach der föderalen Ordnung, ob das ein Problem ist. Ich würde sagen, das ist auch eine Chance, weil im Ideal einer föderalen Ordnung sind die Kompetenzen klar abgetrennt und die Gebietskörperschaften stehen dann im Wettbewerb miteinander.
Also die Schweiz.
Die Schweiz, genau. Man kann dann beobachten, wie gut läuft es in den verschiedenen Kantonen oder Bundesländern. Und die Wähler können daneben, das ist viel einfacher zu vergleichen, wenn ich weiß, da läuft es gut und hier läuft es nicht so gut, können dann dementsprechend die Politiker auch abstrafen. Da wird immer so das Ideal der Wanderung gekennzeichnet. Also das funktioniert vielleicht tatsächlich in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland funktionieren würde. Aber alternativ können Bürger darauf auch reagieren, indem sie die Leute dann abwählen.
Ja klar, also theoretisch könnten wir in Berlin, also die Bürger könnten die Regierung abwählen, dass wir 10 Wochen auf einen Termin warten, um einen Personalausweis beantragen zu können. Was, glaube ich, in Bayern auf dem Land sowieso kann man am selben Tag beantragen. Und ich glaube, in München muss man vielleicht ein paar Tage warten. Aber vor dem Hintergrund könnte man dann sagen, okay, ich kann jetzt, ich gehe nach Bayern, habe ich wenigstens für mein Steuergeld einen schnellen Prozess bei der Beantragung von Papieren. Könnte man ja argumentieren. Kann natürlich nicht jeder machen. Das ist schon klar. Wenn du in Berlin arbeitest, ist es natürlich schwierig. Jetzt haben wir ja gesehen, okay, Deutschland ist nicht alleine und EU und so weiter, aber wir haben offensichtlich ein Problem. Jetzt kommen wir auf ein politisch heikles Feld. Insofern verstehe ich auch, wenn wir da beide ganz vorsichtig argumentieren. Es gibt ja nun zwei Ansätze global, die sehr beachtet werden zum Thema Bürokratieabbau. Das ist zum einen, was der Elon Musk versucht mit dem Dodge in den USA, wo er im Prinzip hingeht und erstmal Transparenz schafft in meinen Augen. Können wir auch diskutieren, inwiefern das okay ist. Und zum anderen haben wir natürlich dann Javier Milei, der ja in Argentinien im Prinzip, würde ich mal sagen, so radikal vorgeht. Vielleicht fangen wir mit Milei mal an. Wir haben gerade was beschrieben, einen inhärenten Mechanismus zum Wachstum von Bürokratie. Und er geht da hin und sagt ganz systematisch, ich gehe Gesetze durch und streiche Gesetze weg. Er hat ganze Ministerien geschlossen und so weiter. Riesenaufschrei, logischerweise. Aber die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, wahrscheinlich kann man Bürokratieabbau nicht so machen. Wir können ja nicht einfach mal hier so an der Hecke so ein bisschen schnipseln und da mal ein bisschen schnipseln. Ich glaube, so eine Pflanze muss ja auch manchmal richtig runtergeschnitten werden. Ist das so? Gibt es da was wissenschaftlich, wo man sagt, das gibt auch Vorbilder für sowas? Oder sagen Sie, das ist jetzt ein einmaliges Experiment? Oder sagen Sie, nee, das ist gar nicht verständlich, man macht viel kaputt? Also wie schauen Sie jetzt als Wissenschaftlerin auf diesen radikalen Ansatz des Bürokratieabbaus?
Sie hat das eigentlich schon angesprochen. Ich glaube auch, dass so ein Kettensägenansatz eher schwierig ist, weil, wie ich anfangs gesagt habe, die Gesetze sind ja sehr stark miteinander verbunden. Da kann man jetzt nicht einfach einzelne Gesetze rausnehmen, sondern man muss natürlich berücksichtigen, das hat auch wieder Folgewirkungen. Und das ist sicherlich auch eine Ursache für die große Komplexität, dass es eben so schwierig ist, einfach Sachen abzuschaffen. Man muss natürlich auch sagen, die Situation, in der Milei ist, ist ein ganz anderer als bei uns. Wir stehen aktuell noch relativ gut da. Und was die Wissenschaft beispielsweise zeigt, ist, dass Krisen eigentlich immer ein sehr guter Zeitpunkt sind, Reformen durchzuführen, weil die Leute werden aus ihrem Status quo gerissen. Das, was früher mal gut war, funktioniert nicht mehr so gut. Insofern gibt es generell eigentlich in Krisen eine größere Bereitschaft für Veränderungen. Wenn wir jetzt in so ein großes Krisenzeitalter reinsteuern, könnte es natürlich sein, dass das eben auch Möglichkeiten gibt, solche Reformen durchzuführen.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Machen wir andersrum. Es gab immer so die Überlegung, Verfallsdaten für Gesetze. Oder Sie haben vorhin gesagt, okay, die Gesetzeszahlen wachsen jedes Jahr seit Jahren um so viel Prozent. Dann könnte man nicht auch hingehen und sagen, wir verpflichten uns jedes Jahr 2% weniger Gesetzeszeiten. Wir verpflichten uns, jedes Jahr reduzieren wir die Anzahl unserer Gesetze um 2%, oder 2%, 3%. Und dann ist es ja egal, wie man das macht. Und wir reduzieren die Seitenzahl nicht durch kleineren Font, sondern wir nehmen wirklich welche raus. Sind das Dinge, die funktioniert haben, oder?
Genau, solche Ansätze gab es in Deutschland tatsächlich schon. Da hatte man sich festgelegt, dass man die Bürokratie um 25% reduzieren möchte. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber dieses Abbauziel war dann irgendwann erreicht und danach wurde dort...
Es wurde ein Ziel vorgegeben, wurde auch erreicht. Als es erreicht wurde, hat man gedacht, super, wir haben das Ziel erreicht und jetzt können wir wieder Gas geben und können wieder fett werden, was bürokratiemäßig betrifft.
Nein, man hat dann die Bürokratiebremse eingeführt und diese Bürokratiebremse besagt, dass neue Belastungen in gleichem Ausmaß ausgeglichen werden sollen. Also das heißt, die One-in-One-Out-Regelung.
Und die gibt es immer noch?
Die gibt es immer noch.
Aber scheint nicht beachtet zu werden.
Die Bundesregierung brüstet sich sogar damit, dass sie ein One-in- und Three-out praktiziert. Allerdings offensichtlich kommt das ja nicht an, weil eben die Messung so unvollständig ist. Also in dieser Bürokratiebremse beispielsweise sind auch nur die Belastungen für die Unternehmen beinhaltet. Das Ganze muss ausgeglichen werden über eine Legislaturperiode und so weiter. Also das ist sehr schwach. Insofern, man könnte versuchen, das nachzuschärfen, wenn man hingeht Richtung Schuldenbremse beispielsweise. Ich glaube aber, im Vergleich zur Schuldenbremse ist es deutlich schwieriger, weil es halt einfach sehr viel schwieriger zu vermessen ist. Und alles, was schwierig zu messen ist, gibt natürlich immer auch Spielraum, das Ganze zu umgehen. Aber so Abbauziele sind sicherlich keine schlechte Idee.
Trump hat es mal wieder geschafft, die Märkte in Aufruhr zu bringen, diesmal mit Rekordimportzöllen von teilweise über 50%. Als Reaktion darauf haben so ziemlich alle Märkte signifikant an Wert verloren. Wenn es euren Portfolios auch so geht, fragt ihr euch sicherlich, was jetzt der richtige Schritt wäre. Abwarten, verkaufen oder gerade jetzt investieren? Wer sich beim Smart Money, also professionellen Anlegern und Family Office, etwas abschauen will, sollte sich das aktuelle Webinar von unserem Partner Liquid anschauen. Als Deutschlands Top-Vermögensverwalter arbeitet Liquid mit renommierten Finanzpartnern zusammen und kann euch Einblicke geben, wie ein professionelles Wealth Management mit der Situation umgeht. Dabei geht es nicht um Geheimtipps und Einzelwetten, sondern um einen strategischen Ansatz, mit dem ihr euer Vermögen schützen und Chancen nutzen könnt. Schaut euch das Webinar kostenlos an auf liquid.de/bto. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Jetzt haben wir ja generell auch als Land ja eine enorme demografische Herausforderung. Und ich bin ja immer simple-minded. Also für mich ist es einfach so, ich sage mir, naja, wenn die Erwerbsbevölkerung schrumpft, dann sollte sie beim Staat überproportional schrumpfen, weil ich dann sage, wir brauchen mehr Leute, die in der Privatwirtschaft Wert schaffen. Jetzt nicht missverstehen, die sind ja auch beim Staat tätig, aber ich will damit sagen, im Prinzip, der Staat muss überproportional effizient werden, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, weil natürlich in der Privatwirtschaft das Personal dringend gebraucht wird. Wenn wir gleichzeitig aber diese Bürokratie haben, dann haben wir ja hier einen totalen Widerspruch. Wir haben auf der einen Seite haben wir das inhärente Wachstum des Staatssektors und auf der anderen Seite haben wir die dringende Bedürfnis überproportionalen Schrumpfens. Und da komme ich doch nochmal und sage, jetzt neue Bundesregierung, mein Podcast wird auch von künftigen Regierungsmitgliedern gehört, soweit ich weiß, die sagen, die Frau Necker war super, ich darf mitkommen, ich serviere den Kaffee und Sie haben die Gelegenheit, dem neuen Effizienzminister, sagen wir mal, der eingeführt wird, zu beraten. Was sagen Sie dem?
Bei dem Effizienzminister wäre ich etwas skeptisch, weil ich würde denken, dass eine Schaffung einer neuen Institution kommt ja auch immer mit Bürokratie. Und wir hatten vorher schon über die Eigeninteressen gesprochen, die eben die ganzen politischen Akteure mit sich bringen. Und da stellt sich für mich doch sehr die Frage, ist es bei so einem neuen Bürokratieminister nicht auch irgendwie der Fall? Es ist ja jetzt nicht so, dass die politischen Akteure böswillig diese Bürokratie schaffen, sondern die produziert sich eben im Laufe des politischen Interesses. Insofern bin ich skeptisch. Das Beispiel Elon Musk, Sie hatten es angesprochen, ist natürlich besonders eklatant, weil es natürlich ganz offensichtlich eine Person ist mit Eigeninteressen. Also ich glaube, gerade für so ein Beispiel, da sollte man doch vorsichtig sein.
Gehen wir mal von ihm als Person mit seinem Eigeninteressen mal weg. Jetzt sehen wir mal an, er wäre einfach ein Unternehmensberater, war ich ja mal. Also ganz ehrlich, so wenn Sie jetzt ein McKinsey-BCG-Team reinschicken würden, mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet, dass ich meinte, wir wollen ja mal die großen Blöcke heben, dann hätten Sie übrigens auch junge Mitarbeiter, wurde ja mal kritisiert, dass es ein junges Team ist, das schockt mich jetzt überhaupt nicht, weil ich glaube, der wird da clevere Leute um sich rum haben, alles andere würde mich sehr stark wundern. Und die gehen mal hin und schauen Sie einfach mal an, wo fließt eigentlich Geld hin? Und ich finde allein schon das mal spannend, weil in meiner Wahrnehmung es nicht unbedingt so transparent ist, wo bei uns das Geld hinfließt. Na gut, da gibt es ja irgendwie Radwege, Perus und so, haben wir alles gelesen, aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Dinge, wo man auch die Frage aufwerfen muss, muss man das machen? Und für mich ist es so ein bisschen so, ich würde wahrscheinlich, wenn ich das Beratungsprojekt aufsetzen würde, würde ich auch sagen, naja, offensichtlich, ich folge jetzt Ihnen, liebe Frau Professor Necker, und sage mir, ja, offensichtlich, Gesetzgebung ist komplex und so weiter. Wahrscheinlich würde ich mir Blöcke raussuchen, wo ich sage, ich höre einfach auf, da zu regulieren. Weil Sie haben ja gerade sehr überzeugend gesagt, naja, du kannst, wenn du das änderst, dann hast du aber die Rückwirkung auf dieses Gesetz und so weiter. Und deshalb ist ja schon der Abbau komplex. Und da haben Sie gemeint, ja, Heckenschere mögen Sie nicht. Ich hätte gesagt, na gut, dann lass uns doch sagen, lass uns die intelligente Heckenschere machen. Und da würde ich Millet, glaube ich, ein bisschen Credit für geben, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, scheint ja da sehr systematisch vorzugehen. Also ob man nicht wirklich hingeht und sagt, okay, ich gucke mir einfach Blöcke an und lasse Blöcke wegfallen. Und das in so einem ganz einfachen Beratungsansatz, wo ich als Zielvorgabe habe, ich gehe hier raus nach einem Jahr und habe 95% weniger Regeln.
Ich glaube, das ist teilweise das, was ja schon mit diesen Praxischecks auch vorgesehen ist, dass man sich dort wirklich mit den betroffenen Akteuren zusammensetzt und versucht, einmal zu verstehen, was sind denn jetzt eigentlich die Gesetze, die man gut abbauen kann. Ich stimme Ihnen zu, es gibt sicherlich auch Blöcke oder Gesetze, die man abschaffen kann. Das wird ja auch diskutiert. Ich hatte schon das Lieferkettengesetz beispielsweise genannt, was ja sehr unbeliebt ist, zumindest bei der Wirtschaft, nicht so sehr bei den Bürgern.
Ja gut, die Bürger wissen nicht, wir müssen es selber nicht ausfüllen, erstens. Zweitens wissen sie nicht, was es die kostet als Bürger, weil wir alle mehr dafür bezahlen, logischerweise. Und nochmal, das ist ein schönes Beispiel, Sie haben vorher Max Weber zitiert, das ist natürlich Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Wir beide wollen auch nicht, dass irgendwo Leute unter unglaublichen Bedingungen für uns Rohstoffe gesundheitsschädlich fördern müssen oder Kinderarbeit. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen auch nicht, dass die Natur kaputt gemacht wird, damit wir irgendwie Kaffee drehen. Das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, das Ziel als solches, dass die Welt besser wird, teilen wir alle. Die Frage ist, ist es der richtige Weg?
Genau, da muss man sich halt einfach ganz offen diese Frage stellen und da sollten Politiker auch ehrlich werden, was sie eigentlich wirklich erreichen können und wo wir halt vielleicht eher Alibi-Gesetze entscheiden. Ich denke, es ist auch eine Wahl der Instrumente, also nicht nur, wo der Staat tätig wird, sondern welche Instrumente man dann einsetzt. Marktwirtschaftliche Instrumente, die eher auf Bepreisung beruhen, sind eher weniger mit Bürokratie verbunden. Wir hatten noch gar nicht über die Unternehmen selber gesprochen, die ja auch ein Interesse haben, unter Umständen Regulierung einzuführen, wenn es ihnen selber nützt. Also Regulierung kann ja auch dazu führen, dass Märkte abgeschottet werden, dass man Marktmacht erhält.
Theoretisch folge ich Ihnen. Gerade die großen Unternehmen werden immer versuchen, so zu regulieren, dass es kein Wettbewerb gibt. Verstehe ich. Darum sind sie auch mit der Politik immer sehr eng. Kann man das irgendwie auch beziffern? Weil Sie haben vorhin so gesagt, dann, ja gut, wir haben Kosten, wir haben Bürokratie. Kann man auch beziffern irgendwo, was quasi wirtschaftsinduzierte Regulierung ist? Wie die sich auswirkt in Bürokratie?
Weiß ich nicht.
Aber Sie sagen trotzdem, das ist ein Aspekt, den man im Hinterkopf haben muss. Also Lobbyismus führt auch zu Bürokratie.
Absolut. Genau. Unternehmen haben vielleicht auch manchmal ein Interesse, dass Regulierung bestehen bleibt, weil die haben sich ja auch darauf eingestellt. Die haben Investitionen getätigt, die haben diese Regulierung vielleicht zu ihren eigenen Interessen gestalten können. Insofern ist gar nicht so klar, ob das überhaupt in ihrem Interesse ist, Regulierung abzuschaffen. Also natürlich, es ist völlig klar und verstanden, Bürokratie verursacht Kosten für Unternehmen, da würde auch keiner widersprechen. Ich möchte trotzdem einfach nur sagen, es gibt vielleicht doch Einzelinteressen, die eben auch dazu führen, dass Unternehmen für Bürokratie einstehen.
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich damit. Und für mich ist es einfach so, ich sage mal, okay, also ich finde das Thema immer sehr traurig, weil ich, wenn ich mit der Bürokratie zu tun habe, klar bin ich auch betroffen, das finde ich nicht so sexy. Wir haben einen wirtschaftlichen Schaden. Das werden Sie sagen, vielleicht auch Nutzen irgendwo, aber wir haben auch wirtschaftlichen Schaden. Gleichzeitig sind wir in einer wirtschaftlich nicht so guten Situation. Also wäre das ja ein Hebel, der nichts kostet, aber was bringen könnte, oder? Ich meine, eigentlich müssten wir doch sagen, wahrscheinlich bringt Bürokratieabbau mehr als irgendwelche, wir haben vorhin die Schuldenbremse angesprochen, vielleicht ist es besser als Rahmensetzung, weniger Bürokratie zu haben, als mal ein staatliches Konjunkturprogramm zu fahren.
Auf jeden Fall, Bürokratieabbau, das unterstützen ja auch alle Akteure, muss man durchführen. Die Frage ist halt eben nur, wie kommt man dahin? Weil man sieht ja offensichtlich, es gibt halt eben diese Zweispaltung. Alle wollen Bürokratie abbauen, aber es gibt eben nicht ausreichend Berücksichtigung dieser ganzen Folgekosten, die aus Bürokratie entstehen. Und ich glaube, da muss man halt einfach versuchen, möglichst gute Mechanismen einzuführen, um dagegen anzuwirken. Sie hatten ja vorhin auch mal in den Raum gestellt, sollte man die Verwaltung abbauen? Ich würde sagen, auch dort sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt eben das Problem, dass Gesetze gar nicht mehr umgesetzt werden können, dass Politiker und Verwaltung eben gezielt vielleicht Komplexität auch verursachen. Und würde man jetzt die Verwaltung weiter abbauen, würde sich das ja eigentlich nur noch verstärken. Also ich möchte jetzt nicht dafür argumentieren, dass man Verwaltung ausbaut oder dass es eine gute Begründung dafür gibt. Aber man sollte halt eben berücksichtigen, dass man die Verwaltung auch einfach braucht.
Ja, aber können wir im Gegenhalten können sagen, na gut, wenn wir jetzt die Verwaltung abbauen, also wir müssen sowieso, alles wird schrumpfen, weil wir weniger Menschen haben, die erwerbstätig sind. Und ich sage halt, okay, Verwaltung überproportional, dann würde ich da in gewisser Hinsicht auch zwingen zur Prioritätensetzung.
Ja, genau, das sollten wir auf jeden Fall tun. Also ich weiß nicht genau, was Sie jetzt mit Prioritätensetzung meinen.
Ich lege jetzt was im Mund und dann könntest du mir sagen, das habe ich nicht so gesagt oder ich habe Sie falsch verstanden. Sie haben es eh nicht so gesagt, ich habe es falsch verstanden. Wir haben also jetzt schon die Situation, dass viele Gesetze erlassen werden, wo die Verwaltung ohnehin schon an die Grenzen stößt, diese umzusetzen. Ich habe sogar auch was mal gelesen, sagen wir mal Bürgergeld, wo teilweise auch Dinge waren, wo die Verwaltung sagt, das können wir einfach gar nicht machen. Wenn die Politik also weiter Gesetze verabschiedet, die die Verwaltung nicht machen kann, dann ist eigentlich doch die Erkenntnis, die Gesetze sind nutzlos. Oder wenn das Gesetz ganz wichtig ist, der Bürokratie und oder der Politik, dann wird die Durchsetzung dieses Gesetzes in den Vordergrund geschoben. Dafür werden aber andere Gesetze nicht mehr in dem Maße durchgesetzt. Und da würde ich sagen, nach dem Motto, na gut, damit erodiert aber auch das Zutrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Weil ich ja sagen muss, so, ich bin italienisch. Ich habe eine Anekdote, ein Freund von mir hat irgendwie ein Haus umgebaut, hat gemeint, er hätte beim Umbau drei verschiedene Mehrwertsteuersätze gehabt. Also einer war für Neubau, einer war für Reparatur und einer war quasi Wiederherstellung eines historischen Gebäudes. Irgendwie so kompliziert. Und er hat gemeint, keiner wusste, wann wir welchen anwenden mussten. Also haben wir sowieso eine Mischung gemacht im Klartext. Man ist quasi immer gleich im Unrecht, weil man nicht weiß, ob man es richtig macht. Komplexität. Umgekehrt. Der italienische Staat ist gar nicht in der Lage, das nachzuvollziehen und nachzurechnen und so weiter und so fort. Und dann kommen wir sozusagen in so eine Art italienische Verhältnisse. Muss ja nicht schlecht sein. Wo wir im Prinzip sagen, naja, letztlich ist es so, da gibt es irgendwelche Regelungen, aber ob die Regelungen durchgesetzt werden, ist sowieso fraglich.
Ja, da zu dem Punkt sollten wir natürlich auf keinen Fall kommen, weil das ist ja eine unserer Stärken, dass wir eben einen zuverlässigen Rechtsrahmen haben. Das sollten wir auf keinen Fall riskieren. Insofern, wir sind uns beide einig, es braucht Lösungen. Ich glaube, eine wichtige Lösung ist halt einfach ein besseres Verständnis von dem, was dort stattfindet. Insofern ökonomische Bildung ist sicherlich gut, wenn man nämlich versteht, was die Zielkonflikte zwischen verschiedenen Maßnahmen sind. Man erreicht irgendwas, was man erreichen möchte. Menschenrechte beispielsweise werden besser durchgesetzt, aber auf der anderen Seite entstehen halt eben auch Kosten. Und ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, wenn Menschen eben verstehen, diese Zielkonflikte, welche Konsequenzen daraus entstehen und dann eben unter Wissen von Kosten und Nutzen abwägen, was sollten wir jetzt wirklich tun und was besser nicht.
Jetzt sind Sie ja wissenschaftlich damit tätig, aber ich weiß nicht, Sie lehren ja auch an der Universität. Geht es da auch um Bürokratie oder machen Sie was anderes?
Teilweise geht es tatsächlich auch um Bürokratie. Also die Ökonomen haben einiges unternommen, um die Kosten von Komplexität zu vermessen. Sehr interessant finde ich beispielsweise die Kosten von Bürokratie im Rahmen mit Subventionen, mit staatlichen Leistungen. Sie hatten die Sozialtransfers, Bürgergeld und so weiter angesprochen. Dort entsteht ja auch unglaublich viel Bürokratie. Das kann auf der einen Seite hilfreich sein, weil man möchte ja diese staatlichen Leistungen nur bestimmten Akteuren zukommen lassen. Man möchte Mitnahmeeffekte vermeiden. Insofern, da hat Komplexität eben auch eine Berechtigung. Auf der anderen Seite sieht man da beispielsweise, dass damit eben auch gerade die Schwächeren eher ausgeschlossen werden, weil es natürlich Barrieren gibt, Subventionen zu beantragen, Fördermittelanträge auszufüllen. Da zeigt die Wissenschaft beispielsweise, dass es eben wichtig ist, wirklich nur auf die Pflichten abzustellen, die dann wirklich einen informativen Mehrwert bringen.
Jetzt werden wahrscheinlich Hörer sagen, ja, aber wir haben doch eine andere Möglichkeit. Wir können doch digitalisieren. Wir haben auch künstliche Intelligenz. Ich meine, schauen wir in die baltischen Staaten, die sind viel effizienter und so weiter digital. Ist denn Digitalisierung, wäre das die Lösung? Oder ist es nicht so, dass wenn wir digitalisieren, dass dann die Politik noch mehr Bürokratie schaffen kann, weil sie sich leichter umsetzen kann?
Digitalisierung ist sicherlich ein wichtiger Teil der Lösung, weil ein Problem ist ja zum Beispiel, wie gerade auch schon gesagt, viele Informationen werden mehrfach erhoben. Zum Beispiel für Unternehmen, die in verschiedenen Bundesländern agieren, die müssen dann in allen Bundesländern Sachen melden. Das könnte man mit der Digitalisierung stark vereinfachen. Also diese ganzen Informationserfordernisse, dass man versucht, verfügbare Daten zu nutzen oder mehrfach zu nutzen. Auf der anderen Seite muss man halt leider sehen, Bürokratie steht der Digitalisierung im Weg. Also irgendwie, da kommt man nicht so richtig voran. Und da wäre vielleicht trotzdem der erste Schritt, dass man eben auch die Bürokratie erstmal in den Griff bekommt.
Echtes Henne-Ei-Problem. Wir wollen digitalisieren, aber die Bürokratie stört uns. Und ohne Digitalisierung können wir die Bürokratie nicht kleinkriegen. Und dann komme ich da wieder zurück und sage nach dem Motto, naja, unter Umständen ist es doch wichtiger, dass wir jetzt mal noch mal ein paar größere Blöcke rausnehmen, um uns auf die wichtigen Aufgaben zu fokussieren. Aber letztlich könnte ich ja auch sagen nach dem Motto, naja, der Staat mischt sich halt auch in so viele Bereiche ein und das schlägt sich dann auch so nieder und dann sollten wir eben zu einem anderen Staatsmodell kommen. Zu einem Staat, der sich auf die Aufgaben wieder fokussiert, die er als Kernaufgaben hat, innere Sicherheit, Verteidigung und so weiter, sicherlich ein bisschen Soziales, aber eben in vielen Bereichen nicht mehr so viel regelt. Also Sie haben vorhin die Komplexität angesprochen. Für mich ist halt so, wir haben die Schweiz angesprochen, die Schweiz schafft es ja offensichtlich, mit weniger Bürokratie auszukommen.
Ja, genau. Also man braucht auf der einen Seite ein Verständnis davon, dass der Staat nicht alles lösen kann. Zweitens braucht man ein Verständnis davon, dass marktwirtschaftliche Mechanismen oftmals besser wirken können als eben dezidierte Verbote, Gebote, Subventionen und so weiter. Und ich glaube, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist halt die Leute zu befähigen, in so transformativen Prozessen auch sich abzusichern gegen Veränderungen. Wir hatten jetzt gerade über die ökonomische Bildung gesprochen, aber auch Bildung und Weiterbildung beispielsweise sind ja in dem Zusammenhang wichtig, dass man halt einfach aufgefangen wird, wenn sich Veränderungen ergeben, weil natürlich die Bürokratieentstehung auch darauf zurückzuführt, dass Ängste da sind, dass man eben den Status quo beispielsweise verliert. Und um das abzupuffern, ist Bildung und Weiterbildung sehr wichtig.
Wenn wir jetzt mal weltweit gucken, ich habe die skandinavischen Länder schon angesprochen, wenn Sie jetzt sagen, wer ist denn für Sie so ein Vorbild? Wo würden Sie sagen, das ist ein Land, was Vorbild sein sollte, da sollte man uns dran orientieren?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich glaube, was man an der Stelle festhalten muss, ist, dass es eigentlich in allen Ländern ein Problem ist. Also Sie hatten ja gefragt, gibt es ein bestimmtes Staatsmodell? Da muss man einfach auch festhalten, über die verschiedenen Wahlsysteme, verschiedenen Entwicklungsstände und so weiter, ist in allen Ländern Bürokratie ein Problem. Also deswegen kann man nicht sagen, wenn wir den Staat nur anders organisieren würden, wenn wir jetzt vom Föderalismus weggehen würden oder im Mehrheitswahlrecht oder sonstiges, dann hätten wir das Problem so nicht. Da zeigt sich ja im internationalen Vergleich, es ist überall ein ähnlich grassierendes Problem.
Vielleicht mal ergänzend dazu nochmal gefragt. Wir haben ja nun auch verschiedene Philosophien in Wirtschaftswissenschaften. Das gehen wir mal ganz grundsätzlich. Mises und Hayek sagen, wir haben ja diese Inflationsspirale. Der Staat greift ein, dann gibt es negative Wirkungen, darauf greift der Staat noch mehr ein. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass dem Motto dann so, und dann wird immer mehr, werden immer Missstände geschaffen, die der Politik dann lösen soll oder möchte oder vorgibt zu lösen. Und auf der anderen Seite gibt es ja welche, die sehr staatsgläubig sind. Jetzt welche sagen, was ich keynesianisch oder so, die sagen, nein, der Staat muss im Prinzip viel mehr regeln. Das sieht man ja auch im Sachverständigenrat. Da gibt es ja nicht von Herrn Truger bis zu Frau Grimm gibt es ja eine Bandbreite. Und Sie sagen gleichzeitig, wir brauchen mehr ökonomische Bildung, dass die Bürger besser verstehen, was die Folgen sind von ihren Wünschen. Und Sie haben gesagt, wir müssen die Bürger befähigen, quasi mit Umbrüchen in der Gesellschaft umzugehen. Da bin ich völlig 100% bei Ihnen. Dann würde ich da eigentlich sagen, als Schlussfolgerung aus unserem Gespräch, wenn ich Bürokratie ändern möchte oder das in den Griff bekommen möchte, muss ich eigentlich viel mehr Hayek als Keynes haben. Sie können auch sagen, dass ich das Quatsch erstellte.
Ja, also ich meine, Hayek wusste ja schon, welches große Problem die Informationen mit sich bringen, dass eben im Markt die Informationen dezentral vorhanden sind und wir den Markt sehr schlecht nur steuern können. Und das bewahrheitet sich einfach auch gerade im Hinblick auf die Bürokratie. Dort versucht man eben sehr viele Informationen, die eben nicht verfügbar sind, zu generieren. Und insofern, ich möchte mich jetzt nicht zu stark einen dieser beiden Wissenschaftler zuwenden, aber wie gerade schon gesagt, ein stärkeres Vertrauen in marktwirtschaftliche Prozesse ist auf jeden Fall angebracht.
Das ist ein super schönes Schlusswort. Ich würde ganz gerne mal positiv aufhören, wenn Sie damit einverstanden sind. Dann würde ich an der Stelle, liebe Frau Professor Necker, Ihnen herzlich danken. Wir haben gesehen, die Bürokratie ist ein echtes Problem, ein Nutzen, aber auch ein Problem. Und Bürokratieabbau zu versprechen, ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, das wäre meine Schlussfolgerung aus unserem sehr interessanten Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst, Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob ein Herz wirklich brechen kann? Oder ob unsere Erde eigentlich einen Puls hat? Oder warum wir im Liegen so viel besser einschlafen können? Ich bin Ralf Kaspers und genau solche Fragen stelle ich mir mit schöner Regelmäßigkeit. Und die Antworten liefere ich gleich mit, auch mit schöner Regelmäßigkeit. In meinem Podcast Ralfs relevante Rätsel, abgekürzt RRRR. Da widme ich mich jeden Montag genau solchen Fragen und Alltagsphänomenen. Folgt jetzt Ralfs relevante Rätsel auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Abonniert die Show und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns.
Soweit mein Gespräch mit Frau Professorin Sarah Necker. Ich denke, die Autoren des IFO-Instituts haben das Problem sehr gut erfasst.
Ein umfassender Bürokratieabbau erfordert entschlossenes politisches Handeln. Dabei besteht jedoch häufig ein politökonomisches Anreizproblem. Setzt eine Regierung in der aktuellen Legislaturperiode weitreichende Reformen durch, wird sie meist nur mit den unmittelbaren negativen Folgen, wie etwa Arbeitsplatzverlusten, in Verbindung gebracht. Die positiven Effekte solcher Reformen, wie auch in dem hier betrachteten Fall von Verwaltungsreformen, treten hingegen oft erst zeitverzögert ein, möglicherweise erst unter einer neuen Regierung, die dann die positiven Effekte für sich beanspruchen kann, ohne mit den negativen Begleiterscheinungen zu Beginn der Reform in Verbindung gebracht zu werden.
Wir müssen davon ausgehen, dass es, trotz aller Beteuerungen des Gegenteils, mit der neuen Bundesregierung nicht besser wird. Natürlich, die Regierung verspricht laut Koalitionsvertrag eine Trendwende. Ein sogenanntes Sofortprogramm soll noch 2025 für bürokratische Entlastung sorgen. Und wie wir gehört haben, verspricht auch die EU-Kommission Entlastung. Zu wünschen ist das natürlich, wobei Zweifel leider mehr als angebracht bleiben. Zu groß ist der Politik inhärente Drang, immer mehr regeln und steuern zu wollen. Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen, wusste man schon im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Übertragen auf heute mag man sagen, wer weniger Bürokratie möchte, muss den Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung deutlich unter 50% drücken. Doch genau dieses wichtige Ziel fehlt nicht nur im Koalitionsvertrag. Es widerspricht auch, wie ich gesagt habe, dem Selbstverständnis unserer Politiker. Und damit bleibt das Risiko groß, dass es doch einmal zum Einsatz einer Kettensäge wie in Argentinien kommen muss. Aber erst in einigen Jahren, wenn Bürokratie, Gesetzesumfang und Personalbestand der öffentlichen Verwaltung endgültig außer Kontrolle geraten sind. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören an dieser Stelle am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.